Ich muss jetzt heute ein kleines Kunststück vollbringen. Ich muss in 3 Stunden, 2 Stunden insgesamt reinholen, die mir fehlen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es mache. Und zuerst muss ich noch etwas bringen, was ich bisher noch nicht getan habe, was eigentlich nicht zur Schulung bisher gehörte, was ich speziell für diese Konferenz entwickelt habe. Ihr habt alle schon dieses Blatt mal bekommen. Das lag ja aus dieses Konzeption. Das will ich einfach noch mal kurz erläutern, dass man überhaupt weiß, was damit gemeint war. Es ist einfach der Gedanke schon länger, der uns bewegt und auch immer wieder mal von anderen an uns herangebracht wurde. Wie kann man es denn erreichen, dass die Seelsorge in der Gemeinde einigermaßen funktioniert, dass nicht einzelne Leute durch die Maschen fallen und überhaupt nicht gesehen und beachtet werden, dass sich Seelsorge oft nur auf 2, 3 Leute konzentriert, wie es ja einfach immer wieder ist. Und ich erlebe das in meiner eigenen Gemeinde auch so und bin sehr unzufrieden mit der Situation und überlege mir, wie kann man denn das bloß machen? Muss man hier organisatorisch einfach ein Stück weit auch eingreifen und Dinge in Gang bringen? Wie kann man es auch machen, dass das, was man in einer Seelsorgeschulung vermittelt, ein Stück weit dann auch praktisch wird in den Gemeinden, wirklich auch zur Anwendung kommt? Auch das lässt mich irgendwie unzufrieden. Man vermittelt Dinge in einer Schulung zunächst einmal, aber ich erlebe es bei uns, ich habe bei uns die Schulung gemacht, aber es sind dann Einzelne, die das ein Stück weit dann auch einbringen in ihrer Seelsorge, aber dass ich empfinde einfach, dass der Effekt nicht der ist, den man sich wünscht. Also vielleicht einfach so mal ein paar Gedanken dazu. Das ist wirklich ganz ins Unreine, könnte man sagen, auch wenn das hier schön gemalt ist und es überhaupt kein fertiges Konzept und in der Praxis noch gar nicht bewährt. Also das muss man einfach mal sehen, da muss man drüber reden, da muss man vielleicht ja auch mal erste Versuche machen oder Erfahrung sammeln. Aber einfach nochmal eine Anregung, eine Möglichkeit, die ich mir denken könnte. Wir sehen hier zunächst einmal einfach hier, dass hier eine Unterscheidung getroffen ist zwischen der Schwere der Problematik bei einem betroffenen Gemeindeglied. Wir sehen auch auf diese Seite hinzu, würde also die Schwere der Problematik zunehmen. Je nachdem würden verschiedene Leute jetzt auch hier aktiv werden in Bezug auf Seelsorge. Ich habe hier so 3 Gruppen definiert von Menschen in der Gemeinde. Der Name bitte ist völlig unerheblich. Mir fiel schlicht nichts Besseres ein. Der ist nicht befriedigend. Die Bezeichnung ist auch nicht wichtig. Es geht ja um die Sache. Vielleicht findet ihr bessere Bezeichnung. Was ich hier mit Hirtendienst bezeichnet habe, damit meine ich jetzt schon etwas spezifischere Seelsorge. Das heißt Leute, die das so als Schwerpunktaufgabe auch sehen, die auch eine Gabe für diesen Dienst haben in der Gemeinde, auch mehr Erfahrung schon haben, die würden sich sicher würden, das sehr oft werden das auch in Hirten der Gemeinde sein, auch vielleicht Älteste, aber nicht ausschließlich. Aber solche Leute würden sich natürlich dann schon der Probleme annehmen, die etwas schwieriger sind. Mentorschaft, das wären dann eher Geschwister, die wirklich ein Anliegen haben für Seelsorge, schon etwas mehr vielleicht gelernt haben drüber, die so quasi hier dazwischen geschaltet sind, die sich dann einzelner Geschwister besonders annehmen könnten. Dass also es Leute gibt, die eine Verantwortung übernehmen in dem seelsorgerlichen Sinne für bestimmte Geschwister in der Gemeinde, die so ein bisschen Begleitung brauchten eigentlich. Die sagen, das muss nicht unbedingt dann eine konstante Seelsorge sein, aber die so im Sinne einer Zweierschaft vielleicht sich mit gewissen Leuten immer wieder mal treffen oder ein Auge auf diese Leute haben und merken, wenn irgendwas im Gang ist und da auch immer wieder so seelsorgerlich Kontakt halten zu diesen Geschwistern in der Gemeinde, die irgendwo nicht so gut klarkommen. Lasten tragen, damit ist einfach das Allgemeine gemeint, die Seelsorge, zu der eigentlich jeder in der Gemeinde grundsätzlich berufen ist, denn jeder Christ sollte ja eigentlich in dem Sinne, allgemeinen Sinne Seelsorger sein, genauso wie jeder Evangelist sein sollte. Das schließt ja nicht aus, dass es einen speziellen Evangelistendienst gibt, zu dem man berufen sein kann, zu dem man begabt sein muss. Genauso ist es in der Seelsorge. Es gibt den speziellen Dienst der Seelsorge, zu dem man begabt ist, im Sinne von Römer 12,6, glaube ich, von der Gabe des Ermahnens die Rede ist, vom Charisma des Ermahnens und so. Und es gibt diesen allgemeinen Dienst. Ich denke mir, dass diese Leute hier, die hörten, die Mentore gewissermaßen anleiten, ein Stück weit vielleicht auch Leute ansprechen, könntest du nicht so einen Dienst tun und dich um diese oder jene Person kümmern zum Beispiel. Beziehungsweise müsste der Mentor selbst auch sagen, mit welchen Personen in der Gemeinde er vielleicht schon einen seelsorgerlichen Kontakt hat oder sonst eine gute Beziehung hat und diese Beziehung nutzen könnte in diesem Sinne. Also der Hirte würde ein Stück weit den Mentor begleiten in seinem Dienst. Der Mentor, der begleitet gewissermaßen den Gläubigen, der das einfach irgendwo auch braucht in seinem gegenwärtigen Stand. So könnte man sich das denken. Natürlich kann der Gläubige später vielleicht auch so einen Mentordienst übernehmen. Auch der Mentor lernt mit der Zeit und könnte später, es könnte sich zeigen, er hat eine Gabe, eine besondere Gabe und könnte diese besonderen Dienst dann später machen. In dem Sinne also, das sollen diese Pfeile andeuten, geschieht hier ja auch unter, Wachstum und auch ein Stück weit einfach lernen. Er könnte also... Ja, das ist ein Stück Ausbildung in der Praxis. Ja, ich habe hier da hingeschrieben, Lernen durch Praxis. Da wird etwas in der Praxis gelernt, indem man einfach Aufgaben übernimmt. Und das, was eine Seelsorgeschulung macht, das betrifft ein Stück weit natürlich alle. Das sind alle angesprochen. Das ist mehr so die theoretische Untermauerung des Ganzen. Und dass, wenn das so in die Praxis übersetzt werden könnte in der Gemeinde, wäre das vielleicht eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen klar geworden ist, wie das jetzt so gedacht ist. Man müsste eigentlich im Grunde genommen natürlich das Konzept diskutieren. Dazu haben wir keine Möglichkeit und keinen Raum mehr. Aber vielleicht kann ich ja mal da Feedback auch bekommen. Ich denke jedenfalls, ich werde weiter dranbleiben und wir werden auch versuchen, das mal umzusetzen irgendwo und sehen, wie das funktioniert überhaupt und ob das funktioniert. Man kann das einer Gemeinde nicht aufdrücken, das ist schon klar. Man muss ganz klar sehen, man muss solche Dinge dann erstmal nahe bringen, die Problematik, ein Bewusstsein für die Problematik in der Gemeinde schaffen und man muss sich mit den Geschwistern zusammensetzen und so etwas durchsprechen, einen Konsens finden. Man kann das natürlich nicht einfach aufdrücken von und sagen, so, das machen wir jetzt so. Da muss schon eine Kooperation da sein und auch eine Sicht der Problematik. Jetzt mache ich gleich weiter mit dem Thema und ich muss das sehr, sehr raffen jetzt mit den Abwehrstrategien. Wir sind hier beim zweiten Punkt, Abwehrstrategien. Die gebräuchlichen Abwehrstrategien wurden von Anna Freud, der Tochter Sigmund Freuds, beschrieben. Sie nannte sie Abwehrmechanismen. Ich gebrauche lieber den Begriff Abwehrstrategien, weil er einfach mehr so die aktive, die selbstverantwortende Beteiligung einschließt. Der Mensch, der sie einsetzt, ist ja auch verantwortlich. Der ist nicht einfach nur passiv in dieser Sache, der macht das auch aktiv irgendwo. Auch wenn vielleicht der Einsatz dieser Strategien weitgehend unbewusst ist im Moment, aber dennoch ist es etwas Aktives und auch etwas, was der Mensch zu verantworten hat. Deswegen finde ich den Begriff Strategien hier angemessener als Mechanismen. Wir sind nicht Opfer von irgendeinem Mechanismus, wie das etwa in der Psychoanalyse beschrieben wird. Die Psychoanalyse hat auch verschiedene Abwehrstrategien beschrieben, die sehr eng mit dem Konzept der Tiefenpsychologie zusammenhängen und die man nicht unbedingt nachvollziehen kann und auch nicht muss und die ich auch ablehnen würde. Mechanismen wie Symbolbildung, Reaktionsbildung, Isolierung, Sublimierung etc. Das geht so weit, dass man zum Beispiel auch einfach die Neigung eines Menschen, vielleicht für andere Menschen da zu sein. Altruismus nennt man das, dass man das als Sublimierung unterdrückter Sexualität diffamiert in der tiefen Psychologie. Also da kann man sicher nicht mehr mit. Ja, aber gut, Freud konnte sich nicht vorstellen, dass ein Mensch vielleicht auch altruistisch sein könnte von seinem Menschenbild her. Aber das wollen wir also nicht übernehmen. Aber es gibt Abwehrstrategien, die sind allgemein anerkannt, die sind auch durch empirische Forschung belegt und die können wir auch durchaus beobachten in unserem Leben, im Leben anderer, meistens besser im Leben anderer als im eigenen, klar. Diese Strategien, die will ich hier auch ansprechen. Da wäre zunächst einmal das Rationalisieren. Ich denke, das kennen wir irgendwo den Begriff. Das heißt, ein Fehlverhalten zu sagen, mit Vernunftgründen entschuldigen. Man sagt gewissermaßen, die Sache hat Gründe, für die ich nicht verantwortlich bin. Oder ich musste so handeln, weil, und dann kommen irgendwelche scheinbar vernünftigen Gründe. Aber immer da, wo es um Schuld und Sünde geht, da gibt es keine vernünftigen Gründe. Das müssen wir einfach auch festhalten. Ein Alkoholiker sagt, dass ich gestern betrunken war, lag daran, dass ich das Bier auf nüchternen Magen getrunken habe. In Zukunft muss ich darauf achten, vorher ordentlich zu essen oder so. Ja. Rationalisieren wird auch eingesetzt, wenn man irgendeiner Sache versagt hat. Das muss gar nicht unbedingt sündhaft sein, aber es ist eben immer sündhaft, sich herauszureden, statt sein Versagen zuzugeben. Unzulänglichkeiten der eigenen Person werden mit rationalen Gründen zugedeckt. Zum Beispiel Vergesslichkeit. Man hat 2 Wochen nichts von sich hören lassen, hat er versprochen anzurufen, hat nichts von sich hören lassen und dann sagt man, ja, ich war so im Stress, ich hatte einfach keine Zeit. Das ist ein schlichter Unsinn, denn für ein 5-Minuten-Telefonat hat man immer Zeit. Man hat ja für andere Dinge auch Zeit gehabt. Also das sind oft Rationalisierungen, wobei ich meine, sagen möchte, ist nicht das Gleiche wie Ausreden gebrauchen. Ausreden gebraucht man oft ganz bewusst. Gezielt, ja, man überlegt sich, was kann ich dem Chef sagen, warum ich heute zu spät gekommen bin. Ah ja, es war ein ziemlicher Verkehrsstau oder irgendwas, dann hat man eine Ausrede. Das ist was Bewusstes. Rationalisieren ist eigentlich mehr aus dem Herzen gesteuert etwas. Eine Abwehrstrategie ist immer etwas, was fast reflexhaft eingesetzt wird. Zunächst einmal von innen gesteuert, gar nicht so klar bewusst. Im Hinterher kann man es sich schon bewusst machen, aber es ist im Moment, wenn die eingesetzt wird, meistens nicht bewusst. Hier ein Beispiel einer Abwehrstrategie, rationalisieren. Ihr kennt wahrscheinlich auch, nee, das ist es nicht, das war das, was ich gestern vermisst habe. Kommt alles wieder irgendwie, weil das muss vor sein. Ihr kennt wahrscheinlich Garfield, oder? Der John sagt zu Garfield, was habe ich dir über das Klettern an Vorhängen gesagt? Der Garfield, ich klettere nicht an Vorhängen. Ich leide vielmehr an einem bösen Fall von statischer Haftung. Rationalisierung. Also wir sollen solche Dinge nicht tun und wir sollen auch positive Vorbilder sein für andere, damit die auch glaubwürdig sind. 2. Korinther 10 steht, dass wir Vernunftgründe zerstören sollen. Vernünfteleien, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis erhebt, und nicht kultivieren. Das 2. wäre Verdrängen. Da handelt es sich eben auch um einen unbewussten Mechanismus. Der Mensch hat die Fähigkeit zu verhindern, dass gewisse Dinge in sein klares Bewusstsein dringen. Meist handelt es sich um Dinge, die er nicht wahrhaben möchte. Entweder weil sie sein Selbstbild gefährden oder weil sie mit Angst irgendwie verbunden sind. Der Vorgang der Verdrängung wird also vom trügerischen Herzen gesteuert, wie es in Jeremia 17,9 heißt. Bei der Verdrängung sagt man gewissermaßen, die Sache existiert gar nicht. Und wenn die Sache nicht existiert, dann existiert auch keine Schuld. Also zum Beispiel eine Frau, die einen Knoten in der Brust entdeckt, kann entweder sofort zum Arzt gehen und aufklären lassen, worum es sich handelt, oder sie kann die Sache schlicht verdrängen, ja, und am besten überhaupt gar nicht mehr da nachforschen und das wird sehr häufig gemacht, was natürlich dann unter Umständen eine sehr gefährliche Sache sein kann. Verdrängung können wir nicht nachweisen beim anderen, weil wir können nicht in sein Herz schauen. Wir können sie vermuten vielleicht, wir können das vielleicht auch vorsichtig ansprechen, aber wir können sie ihm nicht beweisen. Das nächste wäre das Verschieben. Man versucht, die Schuld an einer Sache auf eine andere Person oder Umstände abzuwälzen. Das Prinzip heißt hier, nicht ich habe es getan, sondern jemand anders. Wir kennen das sehr gut, die älteste Abwehrstrategie, die es gibt. Adam und Eva haben sie beide schon perfekt beherrscht. Anstatt zu sagen, ja, ich habe von der verbotenen Frucht genommen, sagte Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Zwei Schuldverschiebungen in einem einzigen Satz, nicht? Die Frau und du, denn du hast sie mir ja gegeben. Und Eva hat sie weitergeführt, die Schlange hat mich getäuscht. Und das machen Christen auch heute noch, nicht? Sie sagen, der Teufel ist schuld. Ich habe einen Lügendämon, deshalb habe ich gelogen. Anstatt sich zu sagen, ich habe gelogen, ne? Da ist die Umweltschuld, die Eltern, die Erziehungsfehler machen, die Gesellschaft und jeder. Und wir sind immer nur Opfer. Wir haben das gestern schon am Anfang besprochen, mit den Steinwerfer da, mit diesem Beispiel. Leugnen, das nächste, 2.4, merkte ich, ziehe das ein bisschen schneller durch, ich muss es einfach. Leugnen, man sagt gewissermaßen, das habe ich nicht getan. Ich habe keine Schuld an der Sache. Die Sache wird an sich nicht geleugnet, aber die Schuld. Also wenn der Lehrer fragt, wer hat die Stinkbombe geworfen? Und alle Kinder beteuern, ich war es nicht, so dass eigentlich nur noch der Lehrer übrig bleibt. Dann ist das zwar auch geleugnet, ja, aber mit der Abwehrstrategie leugnen hat das dann nichts zu tun, weil hier, wie gesagt, handelt es sich wieder um ein mehr unbewusstes, von innen gesteuertes Verhalten. Das geschieht reflexhaft, das Leugnen. Im Moment des Leugnens ist der Betroffene sogar überzeugt, es ist so, obwohl ihm später schon klar werden könnte, wenn er darüber nachdenkt, im tiefsten weiß er schon, dass es eben nicht so ist, wie er gesagt hat. Das kann man bei Suchtkranken sehr stark beobachten. Da kann das ganz extreme Ausmaße annehmen. Ein Alkoholiker, den man vielleicht vorfindet in seiner Wohnung, stinkt besoffen, dass er am Boden drum liegt, wie ich mal erlebt habe, und nicht mal nur ein paar Worte lallen kann. Wenn ich den am nächsten Tag dann gefragt habe, was oder ihn damit konfrontiert habe, dann konnte er sagen, ich habe keinen einzigen Tropfen getrunken, wirklich keinen Tropfen. Du kannst ja die ganze Wohnung absuchen, da ist überhaupt kein Alkohol da. Und der Stein und Bein kann der dann beteuern, nichts getrunken zu haben. Und selbst die Konfrontation, ich habe dich gestern so erlebt, ändert nichts dran. Nicht? Man denkt irgendwann, denkt man, entweder spinnt der oder spinne ich, irgendeiner spinnt. Das mag man hier nicht glauben, sowas. Ja, das kann extreme Formen annehmen. Wir dürfen es natürlich in der Seelsorge nicht durchgehen lassen, dass der andere eine Sache, die auf der Hand liegt, leugnet. Verharmlosen, da sagt man gewissermaßen, die Sache ist nicht so schlimm. Das Verharmlosen, Bagatellisieren, geschieht dann oft in der Art, dass man auf eine noch schlimmere Sache hinweist, die eigene Schuld, das eigene Versagen in günstigerem Licht erscheinen lassen. Oder man verweist darauf, man hätte ja etwas noch weit Schlimmeres tun können. Gell? Der Arbeiter, der vielleicht sich seinem Chef gegenüber aus Verärgerung gehen ließ, der kann dann abends, wenn er seiner Frau erzählt, sagen, ich war nahe dran, ihm eine zu kleben. Und damit sagt er gewissermaßen, du kannst froh sein, dass ich noch frech war. Es hätte alles viel schlimmer sein können. Gell? Wenn wir unsere Patienten in der Suchtklinik gefragt haben, wie viel haben sie denn getrunken, dann bekamen wir am Anfang bei der Aufnahme zu hören, ja, so 2 bis 3 Bier am Tag. Wenn sie dann so etwa 4 bis 6 Wochen da waren, dann waren aus den 2 bis 3 Bier schon 20 bis 30 Bier geworden. Ne? Dann waren sie der Wirklichkeit etwas näher gekommen. Wir müssen festhalten daran, es gibt keine harmlose Sünde. Ja, es gibt keine harmlose Sünde. Es war doch wirklich harmlos, oder? Dass die Eva nach der Frucht gekrapscht hat, könnte man sagen. Das ist doch eine harmlose Sünde. Es gab unglaublich viel Bäume und Früchte im Garten. Es ist nicht eine Bagatelle eigentlich, dass sie diese Frucht genommen hat. Wir wissen, welche gravierenden Auswirkungen diese scheinbare Bagatelle hat. Die kleinste Sünde hat unseren Herrn Jesus ans Kreuz gebracht, hätte ausgereicht, dass er hätte ans Kreuz gehen müssen. Deswegen gibt es keine harmlose Sünde. Verteidigen durch Angriff, auch eine Abwehrstrategie. Man wehrt sich, indem man Gegenbeschuldigung gegen andere Menschen oder den Seelsorger vorbringt. Man möchte damit von seiner eigenen Verantwortung ablehnen. Auch das dürfen wir nicht zulassen, dass andere beschuldigt werden in der Seelsorge, andere nicht anwesende Personen. Die Seelsorge darf nicht zu einem Ort des Tratsches oder der Verleumdung werden. Natürlich ist es nicht immer ganz vermeidbar, dass halt über andere Menschen gesprochen wird, das ist schon klar.
Eine Frau, die zur Seelsorge kommt, weil sie mit der Gewalttätigkeit ihres Mannes nicht fertig wird, die muss zwangsläufig natürlich auch ihren Mann ins Gespräch bringen und von dem Mann reden, das ist klar. Aber dennoch, meine ich, merken wir schon, ob der andere das tut, weil es einfach mit der Problematik zusammenhängt, oder ob er das tut, um sich selbst im besseren Licht zu zeigen und den anderen irgendwie damit schlecht macht. Okay, wir können auch angegriffen werden, ist klar. Wir müssen dann einfach auch sehen, dass wir ein gutes Beispiel sind und nicht unsererseits auch wieder Abwehrstrategien einsetzen und uns rausreden oder irgendwas. Das sollten wir dann auch Vorbild sein. Ich habe jetzt kürzlich mal, ich lese normalerweise den Spiegel nicht, aber wenn ich dann irgendwo in einem warten muss und da liegt ein Spiegel aus, dann greife ich ihn mir doch mal und da habe ich etwas Interessantes gefunden. Vor einer Woche etwa, das kann aber auch eine geltende Ausgabe sein, das war überschrieben, kleines Mea Culpa, ich lese jetzt nicht den ganzen Text, aber da geht es um die katholische Kirche, die im heiligen Jahr 2000 zugeben möchte oder um Vergebung möchte, erbitten möchte für die Verfehlungen der Vergangenheit, so ist es formuliert, die Verfehlungen, besser wäre zu sagen die Verbrechen, aber die Verfehlungen der Vergangenheit. Entschuldigen will man sich, so steht es hier, so steht es auch in einem 1998 verabschiedeten Papier für die übertriebenen Methoden der Wahrheitsfindung. Übertriebene Methoden steht hier, ja. So bezeichnet man verharmlosend die grausamen Foltermethoden der Inquisition, glühende Zangen etc. Das sind übertriebene Methoden der Wahrheitsfindung. Das ist Verharmlosung, ja. Weiter entschuldigt man sich für den Missbrauch, den Inquisitoren mitunter im Amt betrieben haben. Nicht? Damit verschiebt man die Schuld von der Amtskirche auf einzelne Personen, die angeblich was getan haben, was die Amtskirche nicht wusste und nicht auch unterstützt hätte. Und das ist schlicht und einfach nicht wahr, entspricht nicht der Wirklichkeit. Schuldverschiebung, ja. Und dann wird noch hervorgehoben, dass die staatlichen Verfolgungen, etwa durch das spanische Königshaus, viel schlimmer gewesen sei. Verharmlosung, indem man auf etwas Schlimmeres hinweist, ja. Es ist für mich schon interessant gewesen, das zu lesen. Und selbst im Spiegel wurde das sehr spöttisch hier kommentiert mit der Überschrift Kleines Mea Culpa. Die Kirche hätte es doch lieber sein gelassen, würde es lieber sein lassen, als so eine fragwürdige Pseudo-Buße zu vollziehen. Also wenn jemand seine Sünde verharmlost, dann liegt keine Buße vor. Wenn jemand seine Sünde rechtfertigt und nur mit einem einzigen Satz, dann ist es keine Buße. Das müssen wir klar sehen. Das schließt sich einfach aus. Das Bekennen von Schuldenversagen, drittens. Es ist klar, dass das ein kritischer Punkt unserer Seelsorge ist hier. Wir können ja nicht den Ratsherrn nicht zwingen, uns seine Abwehrhaltung aufzugeben, die im Licht Gottes zu sehen. Wenn er dazu nicht bereit ist, würde die Seelsorge an dieser Stelle stagnieren. Und je nachdem, ob es sich um einen für die Seelsorge sehr wichtigen, entscheidenden Punkt handelt, kann sein, dass an der Stelle vielleicht sogar es nötig ist, die Seelsorge abzubrechen. Also wenn zum Beispiel ein Alkoholiker nicht dazu stehen möchte, dass er süchtig ist und Hilfe braucht, dann werden wir ihn halt eben loslassen müssen. Dann wird er weit schmerzliche Erfahrungen brauchen, um einsichtig zu werden. Dann macht es keinen Sinn, weiter mit ihm Seelsorge zu machen. Da gilt dann eben der Spruch, den wir auch als Kinder vielleicht schon hören mussten. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich denke, dass Gott auch in diesem Sinne handelt und uns erzieht. Er wird immer erst versuchen, uns über das Gehör zu erreichen, ja, im weitesten Sinne jetzt uns lassen. Aber wenn wir nicht bereit sind zu hören, wenn sich ein Gotteskind taub stellt für Gottes Reden, dann wird er es fühlen lassen, eben weil er seine Kinder liebt. Dann wird er es auch mal übers Knie legen, gewissermaßen. Wir können unterscheiden zwischen innerer Einsicht und äußerer Einsicht. Zuerst muss natürlich der Ratsuchende erst einmal zu einer inneren Einsicht kommen. Das heißt, die Sache vor sich selbst zugeben. Und das ist ja oft schon gar nicht von vornherein da. Die Bereitschaft, das sich selbst gegenüber zuzugeben. Man leugnet es ja auch vor sich selbst, macht sich selbst ja was vor und lügt sich selbst an. Dass es also erst vor sich selbst zugibt. Und dann ist es noch ein weiterer Schritt, bis er dazu bereit ist, das auch vor anderen zuzugeben. Äußere Einsicht. Grundsätzlich können wir sagen, die Reihenfolge ist, erst vor sich selbst, dann vor Gott und dann vor anderen Menschen. Und noch einmal, Sündenerkenntnis können wir nicht machen, ist Werk des Heiligen Geistes, der diese Aufgabe auch hat, die Menschen zur Buße zu leiten. auch die Christen. Buße ist in erster Linie eine Sache der Christen, gell? Nicht eine Sache der Ungläubigen. Jetzt ganz kurz noch was zur Erklärung zu diesem Fenster vielleicht, weil das ja im Arbeitsmaterial drin ist. Es geht im Grunde genommen, dass der Ratsuchende ans Licht kommt und da gibt es verschiedene Zugänge. Dieses Fensterschema, das ja eigentlich aus der Psychologie stammt, zeigt etwas Richtiges auf, nämlich, dass man das Leben eines Menschen in diesen vier Bereiche auch einteilen könnte, in Bezug auf die Frage, ob die Dinge in diesem Bereich anderen oder einem selbst bekannt sind. Entsprechend gibt es eben dann vier Möglichkeiten. Es gibt diesen Bereich der freien Aktivität, Dinge, die einem selbst bekannt sind und auch anderen, die gewissermaßen öffentlich sind, was andere wissen und auch ich, das müssen nicht alle wissen, aber was auf jeden Fall andere auch wissen und ich selbst auch. Jeder hat so einen Bereich. Dann gibt es diesen Bereich des blinden Flecks, Dinge, die zwar anderen bekannt sind, aber mir selbst nicht bekannt sind. Also das nennt man blinder Fleck. Meistens handelt es sich um Charaktereigenschaften, die man bei sich selbst nicht wahrnimmt, die aber andere sehr gut wahrnehmen. Also ein Mensch, der sehr rechthaberisch ist, jeder, der mit ihm zu tun hat, merkt das sehr schnell. Der Mensch ist rechthaberisch, er selbst weiß es nicht und ist überzeugt, alle anderen sind rechthaberisch, weil sie ihm immer widersprechen. Und das nennt man blinder Fleck, das kommt aus, das ist eine Metapher gewissermaßen, kommt aus dem physischen Bereich, wo es im Augenhintergrund ja auch diesen blinden Fleck gibt. Dann gibt es diesen Bereich des Vermeidens und Verbergens. Das sind Dinge, die zwar einem selbst bekannt sind, aber anderen nicht bekannt sind. Also das Private gewissermaßen, oder Intimleben. Jeder hat so seinen Intimbereich. Dinge, die er niemandem sagen würde, die nur er weiß und natürlich Gott, aber kein anderer Mensch. Und dann gibt es noch diesen Bereich der unbekannten Aktivität. Dinge, die weder der Menschen selbst noch anderen bekannt sind. Das sind dann eben sogenannte unbewusste Dinge, die auch jeder Mensch hat. Und nun käme es eben darauf an, letztlich auch durch die Seelsorge, dass dieser Bereich größer wird. Dass der Mensch ans Licht kommt, heißt ja auch ein Stück weit, dass Offenheit da ist, dass mehr von seinem Leben auch bekannt sein kann, anderen, dass es sich öffnen kann, dass das größer wird. Das kann nur auf Kosten dieser anderen Bereiche geschehen. Das heißt, wo wir ansetzen müssen, das sind diese Bereiche, diese drei Bereiche. Wir können nur dafür sorgen, dass die kleiner werden gewissermaßen. Dann wird der andere automatisch größer. Ich habe das dann so dargestellt. Also hier dieser Bereich des blinden Flecks kann größer werden, indem Licht hineinkommt durch Ermahnen. Da muss der Mensch eben angesprochen werden, dann muss jemand eben sagen, du bist ziemlich rechthaberisch, so erlebe ich dich. Oder ich erlebe irgendwie dich so, dass du dich immer in den Vordergrund stellst, dass du immer das Wort schwingen musst, dass du so immer andere überfährst oder dominieren musst. Oder was weiß ich, was immer man wahrnimmt am anderen. Es muss ihm ja mal gesagt werden. Es hat keinen Sinn, dass man sich über einen Bruder, der in der Bibelstunde immer sich produziert und ewig schwätzt und die anderen damit verärgert, dass man das jahrelang laufen lässt und die Leute sich ärgern in jeder Bibelstunde und bald nicht mehr hinwollen. Sondern da muss jemand mit ihm reden. Das ist Ermahnen. Da muss man mit ihm reden und muss ihn in aller Liebe, aber Klarheit auch sagen, so und so ist das, das ist in deinem Leben, so sehen wir das, mach dir da mal Gedanken drüber. Dann in diesen Bereich kommt Licht hinein durch Bekennen, da muss der Einzelne selbst von sich aus die Tür aufmachen, sich öffnen, bereit sein, einfach mehr von sich sehen zu lassen gewissermaßen, die Zugbrücke von seiner Burg runterlassen, in die er sich da eingeschlossen hat und Leute einfach mal ein bisschen teilhaben lassen am eigenen Leben. Und dann gibt es hier, da kann man nicht direkt unmittelbar etwas tun, das haben wir schon besprochen, da muss der Heilige Geist durch das Wort wirksam werden, dass auch solche Dinge ans Licht kommen können. Ja, Ich könnte das sehr gut, auch im eigenen Leben. Ich meine, wenn ich denke, was ich für ein fragwürdiges Selbstbild hatte, ja, da könnte ich sehr viel drüber erzählen und wie Gott mir erst später, als ich Christ geworden war, die Augen geöffnet hat. Nicht wie völlig falsch ich mich selbst wahrgenommen habe und auch dargestellt habe anderen gegenüber. Ich hatte ja mein Image, ich hatte so mein, ja, so ein bestimmtes Bild von mir. Das war völlig daneben, aber es wäre jetzt schön zu erzählen, aber ich muss einfach kneifen wegen der Zeit. Nicht in anderen Zusammenhängen kann ich das vielleicht mal erzählen. Auf jeden Fall hat Gott mir das dann irgendwann einmal klar gemacht und gezeigt, lieber Freund, das bist du doch gar nicht, wie du dich siehst, ja? Du bist doch der gar nicht der. Und erst da, als ich begriffen habe, ich habe ja was Besseres in Christus, eine bessere Identität, da konnte ich mehr und mehr das an mich heranlassen und konnte ehrlich werden und konnte akzeptieren, das stimmt dir auch. Du hast ja dir ein völlig falsches Bild zurecht gemacht von dir selbst. Und da konnte ich das auch ablegen, ne? Dieses Image gewissermaßen, das ich damals zurecht gemacht hatte von einem Künstler. Ich war ja so ein Künstler, ne? Meinte ein Künstler zu sein. Ein verkanntes Talent. Und ich denke, jeder hat das erfahren ein Stück weit, oder? Dass einfach er mehr und mehr so Dinge annehmen konnte, sehen konnte, erkennen konnte von sich, Selbsterkenntnis. Das ist das, was Gottes Geist in uns wirkt. Wenn das nicht geschieht, dann ist wahrscheinlich, dann müssen wir fragen, ist überhaupt Gottes Geist da? Das ist ganz normal, dass er das tut. Er zeigt uns nicht gleich die ganze Wirklichkeit. Das könnten wir gar nicht verkraften. Er weiß es sehr gut. Er zeigt uns das Stück um Stück, ja, immer ein bisschen mehr.